NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist eine ziemlich gut gemachte Reportage, die Arte am 22. Juli ausgestrahlt hat, unter dem Titel »Gaza, ist das ein Leben?« Der Zuschauer lernt einen sympathischen jungen Palästinenser kennen, der durch einen israelischen Raketenangriff 2014 seine Eltern und alle seine Geschwister verlor. Die Antwort auf die rhetorische Frage, ist das ein Leben, fällt eindeutig aus. Die Wirtschaft in Gaza stagniert, die Arbeitslosigkeit ist hoch, nur wenige Stunden am Tag gibt es Strom und Beachpartys sucht man auch umsonst, obwohl der herrliche Strand dazu einlädt. Schuld allein sei Israel und die israelische Kontrolle der Außengrenzen Gazas. Israel blockiert teilweise in Zusammenarbeit mit Ägypten den Verkehr von Menschen und Waren. Dass das Gebiet von der islamistischen Hamas beherrscht wird, einer Organisation, die der Europäische Gerichtshof als terroristisch bezeichnet, wird nicht erwähnt. Ebenso wenig, was willkürliche Verhaftungen, Folter, Erschießungen und islamistische Keuschheitsvorstellungen für das Klima im Land bedeuten. Der Name Hamas fällt in dem 15-minütigen Werk kein einziges Mal. Nun hat der Film ein Nachspiel. Zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen haben sich bei Arte beschwert, darunter auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Ich habe vor dieser Sendung mit dem Präsidenten des Zentralrats, Josef Schuster, gesprochen und ihn gefragt, was ihn daran stört, dass ein junger Palästinenser gezeigt wird, der seine Familie durch israelische Bomben verloren hat.
Prinzipiell stört mich daran überhaupt nichts, denn es ist ein Schicksal, das ja wirklich die Herzen berührt. Ich glaube, die Herzen von jedem berührt. Das Problem, das ich dabei sehe, ist aber der Tenor des Filmes, der darstellt das Leid, das diesem jungen Mann und seiner Familie widerfahren ist, ohne dieses in irgendeinen Bezug zu setzen, sondern zumindest zu suggerieren, dass dies der ausschließliche Einfluss der israelischen Bombardierung war, ohne den Hinweis zu geben, warum es denn überhaupt zur Bombardierung gekommen ist, ohne den Hinweis, dass hier seitens der Hamas sehr bewusst menschliche Schutzschilde aufgebaut wurden, in der Hoffnung vielleicht, dass dann entsprechende Bombardierungen nicht stattfinden würden.
Welche Information fehlt Ihnen zu dem Grund des Krieges?
Es wird hier einfach in dem Konflikt dargestellt, Israel bombardiert, ohne irgendeinen Ansatz zu bringen, weshalb es überhaupt zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wie lange und wie oft israelisches Gebiet gerade aus dem Gazastreifen bombardiert wurde und angegriffen wurde.
Ein großer Punkt in dem Film, Herr Schuster, ist die schlechte Stromversorgung in Gaza. Es gibt nur ein paar Stunden am Tag Strom, die Leute sitzen oft im Dunkeln. Dafür trage Israel die alleinige Verantwortung.
Ganz so ist es ja wohl nicht, denn die Autonomiebehörde, die ja den gelieferten Strom an Israel bezahlt, hat sehr bewusst hier die Zahlungen reduziert und darauf hingewirkt, hier Stromzufluss nach Gaza zu reduzieren, um damit wohl auch Kosten zu sparen.
Vermutlich auch, um gegenüber der Hamas Druck auszuüben. Es ist ja eine sehr harte Konkurrenz zwischen der Fatah und der Hamas.
Es sind zwei konkurrierende Organisationen, die sich alles andere wie grün sind und auch untereinander hier erhebliche Auseinandersetzungen ausführen und das nicht nur immer mit den Mitteln der Zivilisation.
Herr Schuster, Arte argumentiert in der Antwort auf Sie, auf Ihren kritischen Brief, der Film sei nun mal eine Reportage und deren Wert bestehe darin, Zitat, persönliche Sichtweisen authentisch wiederzuspiegeln, ohne den Anspruch zu erheben, einen komplexen Sachverhalt vollständig zu beleuchten. Was sagen Sie dazu?
Irritiert mich absolut. Der geneigte Zuschauer kann doch nicht differenzieren, ist das jetzt eine Reportage, ist das eine Dokumentation? Kann ich den Inhalt einer Reportage als Fakt nehmen oder muss ich ihn hinterfragen? Bei einer Dokumentation nicht, bei einer Reportage ja. Also wenn man an eine, wie wir es ja auch erlebt haben, Dokumentation so hohe Anforderungen an Faktencheck stellt, dann meine ich, ist zu erwarten, dass dies bei einer Reportage ganz genauso auch erfolgt.
Sie spielen jetzt gerade an auf den israelfreundlichen Film Auserwählt und Ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, den wollte Arte ja gar nicht ausstrahlen, unter anderem wegen erheblicher handwerklicher Mängel und er wurde dann mit einem Faktencheck ausgestrahlt. Haben Sie den Eindruck, dass Arte mit zweierlei Maß misst?
Zumindest drängt sich mir der Verdacht auf, wenn ich diese Diskussion von vor einigen Wochen noch im Kopf habe und jetzt dieser Film völlig unkommentiert ausgestrahlt wird und der Hinweis, das eine sei eine Dokumentation, das andere eine Reportage, der überzeugt mich dabei in keiner Weise.
Eine letzte Frage, Herr Schuster. Am Ende beklagt sich ein Palästinenser in die Kamera hinein, dass es in Gaza keine Tanzveranstaltung oder fast keine gäbe. Und das wäre auch Schuld der Israelis, die schnürten alles ab. Was halten Sie davon?
Das kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Ich wüsste nicht, wo von israelischer Seite irgendwelche Bedenken gegen Tanzveranstaltungen geäußert wurden. Außerdem, wenn Tanzveranstaltungen in Gaza durchgeführt werden, hätte Israel überhaupt keine Möglichkeit, darauf in irgendeiner Form positiv oder negativ Einfluss zu nehmen. Eine solche Äußerung ist mir absolut unverständlich.
Das war Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, über den Film »Gaza, ist das ein Leben?« Gleich begleiten wir Flüchtlinge bei einem Besuch im Jüdischen Museum Rendsburg. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Aharon Ranwernikowski aus Mainz den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Das liberale Judentum in Deutschland hat eine neue Spitze. Der Rabbiner und Hochschullehrer Walter Homolka wurde am Sonntag in Bonn zum neuen Vorsitzenden der Union progressiver Juden in Deutschland gewählt. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge der Kulturwissenschaftlerin Sonja Güntner an. Homolka ist an der Universität Potsdam Rektor des von ihm mitgegründeten Abraham-Geiger-Kollegs und Professor für jüdische Religionsphilosophie der Neuzeit. In der Union progressiver Juden sind 26 liberale Gemeinden zusammengeschlossen. Der Verband ausländischer Journalisten in Israel will einen Streit um Beschränkungen durch Sicherheitskräfte vor dem obersten Gericht austragen. Man habe einen Antrag beim höchsten Gericht eingereicht, der das Verhalten der Polizei und anderer Sicherheitskräfte während der jüngsten Unruhen in Israel anficht, teilte der Verband mit. Während gewaltsamer Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Jerusalem hatte es zuletzt Beschränkungen gegen Journalisten gegeben. Sie seien mehrfach daran gehindert worden, Jerusalems Altstadt und den Tempelberg zu besuchen, während Touristen freien Zugang gehabt hätten und Videos von gewaltsamen Zusammenstößen machen konnten, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Das Gericht der Europäischen Union hat befunden, dass die fundamentalistische Hamas-Bewegung auf der Terrorliste der EU bleiben müsse. Der Fall wurde an eine untere Instanz zurückgegeben. Dadurch bleiben bestimmte Hamas-Konten eingefroren und die Fähigkeiten der Hamas eingeschränkt, in der EU Geschäfte zu tätigen. Auch die Mobilität von Personen, die der Hamas zugerechnet werden, bleibt beschränkt. Der jüdische Weltkongress begrüßte die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union. Die Staatsanwaltschaft Hannover hält den früheren SS-Mann Oskar Gröning für haftfähig. Der heute 96 Jahre alte Gröning war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Der frühere Freiwillige der Waffen-SS hatte eingeräumt, in Auschwitz Geld aus dem Gepäck der Verschleppten gezählt und weitergeleitet zu haben. Das Urteil ist rechtskräftig. Im pommerschen Schmarsow ist das Gebäude eines Vereins, der deutsch-israelische Jugendtreffen organisiert, vollkommen verwüstet worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag. Betroffen ist der Verein Land und Leute, der unter anderem Jugendbegegnungen in der ehemaligen Synagoge von Röbel organisiert. Die Täter zertraten Türen, zerschlugen Fenster und zerstörten Mobiliar. Sie hinterließen ein eingeritztes Hakenkreuz. Erst in der vergangenen Woche waren in dem Gebäude Jugendliche untergebracht. Soweit die Meldungen.
Flüchtlinge in Deutschland sollen auch Juden und ihre Geschichte hier kennenlernen. Das Jüdische Museum Rendsburg machte kürzlich einen Anfang mit dem Programm Meet Fred, zu Deutsch Lerne Fred kennen. Es kooperiert dafür mit dem Projekt New Ways for Newcomers des Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Daran nehmen Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, Jemen sowie dem Iran teil. Die meisten von ihnen kamen unbegleitet und minderjährig nach Deutschland. Thomas Klatt war bei einer Museumsführung dabei.
Herzlich willkommen hier im Jüdischen Museum. Ich bin Fenja Fröberg und ich werde euch heute Fred vorstellen. Unser Programm heißt ja Meet Fred.
Rund ein Dutzend Flüchtlinge aus Afghanistan, dem Irak und Iran nehmen an der Führung in der ehemaligen Synagoge Rendsburg teil. Es geht um Fred Ring, der hier 1934 noch seine Bar Mitzwa, seine jüdische Konfirmation, erlebte.
Hier seht ihr ihn. Er war Jude hier in Rendsburg, der hier aufgewachsen ist. Und wir möchten zunächst euch seine Eltern vorstellen. Das sind einmal Max und Paula Ring. Die haben hier in Rendsburg ein Schneidereigeschäft gehabt. Und wir wollen uns ein bisschen auch angucken, wie ihr Alltag geprägt war.
Dann geht es aus dem einstigen Betsaal hinauf in den ersten Stock auf die ehemalige Frauenempore.
Das ist das Schofar. Das ist ein Widderhorn. Wenn ihr mögt, könnt ihr das auch mal ausprobieren, ob du da einen Ton rauskriegst.
Geht nicht. Wir sind kein Jude.
Das schmeckt nichts.
Genau, das ist Matzen, das ist ungesalztes Brot.
Warum? Man kann nicht einfach Jude werden.
Wenn du ernsthaftes Interesse daran hast, Jude zu werden und das auch wirklich zeigst, also dass du wirklich über Jahre hinweg auch in die Synagoge gehst, die Schrift lernst, dann kannst du auch Jude werden.
Neuland für die Flüchtlinge bietet auch der kleine Innenhof des Museums. Dort sind in einer Wand Gedenksteine für die Rendsburger Juden eingemauert.
Ja, die Rings, also Freds Eltern, die sind 1938 nach Belgien geflohen, weil sie dachten, da wären sie erstmal sicher. Die Nazis haben Belgien erobert und dadurch sind seine Eltern nach Auschwitz gekommen. Auschwitz war das größte Lager und wo nach spätestens 1942 auch die Menschen ja in Massen umgebracht worden sind.
Sohn Fred Ring konnte sich noch mit einem Kindertransport nach England retten. Später hat er mehrmals seine Heimatstadt besucht und dem Jüdischen Museum persönliche Gegenstände überlassen. Von der Ermordung von 6 Millionen Juden, von Flucht und Vertreibung, hört dieser Flüchtling aus Afghanistan zum ersten Mal.
Nee, wir haben alle Hauptschulabschluss gemacht und da haben wir nur Sprachunterricht genommen und Mathe, Englisch.
Hier in deiner Heimat.
Das ist ganz neu für uns. Also für mich persönlich ist ganz neu.
Genau deswegen hat der iranische Asylbewerber Ehsan Abri im letzten Jahr das Integrationsprojekt New Ways for Newcomers gestartet. Auch in seiner Heimat lernen die Menschen nichts über das Judentum, obwohl es dort, etwa in Isfahan, eine sehr alte, traditionsreiche jüdische Gemeinde gibt.
In der Schule oder so, wir lernen nicht über das Judentum. Nur die Gruppe, die Gemeinde von Juden, die dürfen in der Stadt leben und die Synagoge haben, aber wir haben keinen Kontakt miteinander.
Es geht um Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Sogar Stolpersteine hat die Gruppe um Ehsan Abri schon geputzt, mit ersten Erfolgen. Dass man wegen satirischer Mohammed-Karikaturen wie der in Charlie Hebdo nicht morden sollte und dass die israelische Regierung besser ist als Hamas und Hisbollah, durften sie in ihrer Heimat weder denken noch sagen.
Bei der ersten Treffen, wir machen immer eine Prüfung und fragen wir über die Charlie Hebdo. Und 99%, die sagen, die Terroristen hatten gut gemacht. Aber dann, nach dem 2-3 Treffen, dass wir sprechen über die Meinungsfreiheit und so, dann 99% sagen, eigentlich, wir hatten auch diese Idee, aber die hatten Angst zu sagen. Eigentlich, die israelische Regierung ist besser als der Hamas und Hezbollah und so. Aber die dürfen nicht einfach sagen.
Bis zum Ende des Jahres sollen mehr als 200 Flüchtlinge in kleinen, betreuten Gruppen durchs Museum geführt werden.
Muslimische Flüchtlinge besuchen das Jüdische Museum Rendsburg, Thomas Klatt berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz.
Dieser Schabbat trägt einen besonderen Namen. Schabbat Nachamu, was übersetzt Schabbat des Trostes heißt. Denn dieser Schabbat folgt auf den jüdischen Trauertag Tisha B'Av, der Tag, an dem beide Jerusalemer Tempel zerstört wurden. Der Wochenabschnitt, aus dem wir lesen, lautet Va'etchanan. Er beginnt mit einem Gebet. Moses, so hat der Ewige festgelegt, darf das heilige Land nicht betreten. Für Moses ist dies sehr schmerzhaft. Er betet mehrmals zu Gott, ihn doch in das Land zu lassen. Sein Bemühen bleibt aber vergeblich. Dieser Wochenabschnitt beginnt also traurig. Und dieser Wochenabschnitt befindet sich in einem kalendarischen Kontext, der ebenso traurig ist. die Tage vor und nach dem jüdischen Trauertag Tisha B'Av. Warum aber nennen wir diesen Schabbat dann den Schabbat des Trostes, Schabbat Nachamu? Den Trost dieses Schabbats spendet nicht der Wochenabschnitt, sondern eine zweite Lesung im Anschluss an die Lesung des Wochenabschnittes, nämlich ein Text des Propheten Jesaja. Und Folgendes lesen wir in diesem Text: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihm zu, dass seine Schuld geahndet, denn empfangen hat es aus des ewigen Hand Zweifaches für all seine Sünden. Zitat Ende. Dies sind die Worte des Propheten Jesaja nach der Zerstörung des ersten Tempels, nämlich, dass eine Schuld geahndet wird, aber, und das ist nicht weniger wichtig, danach steht ein Neuanfang. Eine Strafe, ein Schmerz haben ihren Anfang, aber auch ihr Ende. Die alten Israeliten, so spricht Jesaja, haben sich von ihrem Gott entfernt. Daraufhin hat sich Gott ebenso von ihnen entfernt, und zwar durch die Entfernung des Tempels aus der Mitte Israels. Und genau diese ist ja auch die Thematik des jüdischen Trauertages Tisha B'Av, an dem man des Verlustes und der Zerstörung des Tempels gedenkt. Jedoch schauen wir nach diesem Trauertag nicht mehr nur nach hinten, sondern auch nach vorne. Wir schauen auf die kommende Erlösung. Wir lassen uns von dem Propheten ermahnen, aber auch trösten. Manche Jüdinnen und Juden stellen hierzu eine zeitbezogene und sehr legitime Frage: Wo eigentlich ist unser Trost in unserer Zeit? Seit 2000 Jahren ist das Judentum ohne einen real existierenden Tempel, ohne ein religiöses Zentrum, ohne Heiligkeit, wenn man so will. Bedeutet dies also in Anlehnung an Jesaja, dass der Schmerz, dass das Leid nicht ganz abgeschlossen ist? Dass irgendeine alte Schuld noch nicht geahndet ist, irgendeine Rechnung wohl noch offen ist? Denn tatsächlich versteht das Judentum sich selbst und die Welt als noch nicht erlöst. Im Judentum sagt man, noch ist die Erlösung nicht gekommen, und theoretisch kann sie jeden Moment eintreten. Wenn jederzeit die große Prophezeiung erfüllt werden kann, dass wir alle endlich in Einheit, Frieden und Gerechtigkeit leben können, so ist doch im Grunde genommen jeder Moment unseres Lebens potenziell ein kurzer Schritt vor der Erlösung. Und das ist ein Trost, zu wissen, dass die Erlösung bevorsteht, also noch kommen muss. Zu wissen, dass das wirklich Gute uns Menschen noch bevorsteht, vor und nicht hinter uns liegt.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.